SWR Kultur am Samstagnachmittag. Laut dem aktuellen Glücksatlas der Universität Freiburg und der Süddeutschen Klassenlotterie ist Erfurt die Stadt, in der die allgemeine Lebenszufriedenheit am größten ist, gefolgt gleich von Augsburg und Düsseldorf. Schlusslicht ist Rostock und Berlin landet auf Platz 35 von insgesamt 40 großen Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern. Warum sage ich das? Wir sprechen auch heute über das pure Glück, denn SWR Kultur lädt morgen um 19 Uhr im Rahmen des Festivals Rheinvokal in den Rittersaal im rheinland-pfälzischen Schloss Montabaur ein zu einer literarisch-musikalischen Reise rund um Glücksmomente, Sehnsüchte und allzu Vergängliches. Mit dabei der Schauspieler, Regisseur, Synchron- und Hörspielsprecher Steffen Groth. Er wird Texte lesen, zusammen mit Isabelle Demier, der SWR-Chefsprecherin. Und ich freue mich, dass er heute in SWR Kultur am Samstagnachmittag ist. Hallo, Herr Groth.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Groth. Freut mich. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind glücklich. Und ich denke mal, Montabaur wird vielleicht morgen auch die glücklichste Stadt in Deutschland sein, oder?
Ich würde sagen, das wird sich zeigen. Also die glücklichste Stadt in Deutschland. Ich hoffe zumindest, dass der eine oder andere aus dem Abend ein bisschen was mitnimmt und zumindest ein bisschen Freude breit macht, weil ich finde, Kultur ist so wichtig. Und ich bin ein großer Freund schöner Worte und von Literatur. Und mich zumindest, mich macht glücklich.
Ja, schön. Was für Texte werden denn dann morgen zu hören sein?
Also wir gehen da ganz schön querbeet durch das Ganze. Also zum einen hohe Literatur, Gedichte, ein Kästner ist dabei.
Goethe, genau, also ich auch, ist ja immer dabei
Goethe,
meistens.
Goethe ist auch mit dabei. Und vor allen Dingen, was ich ganz besonders spannend finde, weil ich ja diese Kombination aus Literatur und Musik so mag, jetzt ist ein klassischer Mundharmonikaspieler dabei. Und das kenne ich nicht. Also ich meine, mein Vater ist klassischer Musiker.
Genau,
Der war Trompeter bei den Philharmonikern, ist der 25 Jahre lang gewesen. Und deswegen bin ich wirklich richtig damit groß geworden. Ich bin mit zwei jetzt zum ersten Mal in der Philharmonie gewesen. Aber ich habe noch nie einen klassischen Mundharmonika-Spieler kennengelernt und habe so ein bisschen mir mal angeguckt. Auf Instagram kann man den sehen, was der so macht. Und es ist schon echt sehr, sehr beeindruckend.
Schöne Kombination, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, Mundharmonika.
Ja.
Wie ist das für Sie, Herr Groth? Was fasziniert Sie an diesen Texten? Sie haben gesagt, das sind, klar, das sind Klassiker irgendwo auch und auch schöne Texte da, schöne Texte. Aber was gibt Ihnen da sozusagen das Glücksgefühl, den Glückskick bei diesen Texten?
Zum einen bin ich ein großer Freund von Gedichten. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Gedichte gelesen, weil ich finde, dass ein gutes Gedicht ist wie ein Wahrheitsdestillat. Also das heißt, wenn ein Gedicht wirklich gut ist, dann bringt es mit wenigen Worten unglaublich viel zum Ausdruck. Wenn das gelingt, dann macht mich das eigentlich in Literatur am glücklichsten und davon wird es morgen auch welche geben.
Und was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Eine tiefe Begegnung bedeutet für mich Glück. Also das heißt, tiefer Austausch, der irgendwie Sinnausrichtung hat. Und Sinn kann für viele vieles bedeuten. Aber ich glaube, je mehr es da in die Tiefe geht, desto glücklicher macht mich das. Natur macht mich sehr glücklich. Und ich glaube, Zeit für irgendwie dann in dieser Natur, bei mir selbst, in der Natur anzukommen. Ich glaube, das macht mich am allerglücklichsten.
Natur vielleicht auch deswegen, weil Sie sich ja auch, sagen wir mal, jenseits der Kamera auf Ihr Engagement vor der Kamera, da sprechen wir dann auch noch gleich drüber.
Ja.
Aber sagen wir mal, Sie engagieren sich seit vielen Jahren für Tierrechte, Sie leben auch vegan. Woher kommt dieses Engagement und auch dieses Interesse und der Einsatz dafür?
Ich sage immer, aus ethischen und ökologischen Gründen mache ich das. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, also es ist wirklich verrückt, ich bin auch Mitglied bei Greenpeace zum Beispiel. Und mich wundert, dass das Thema Fleischkonsum, was die Ökologie angeht, nicht viel, viel weiter vorne ist. Weil wir reden immer über CO2 und über 50% der Treibhausgase, die in den Äther gesandt werden, kommen durch alles, was an den sogenannten Nutztieren dranhängt, zustande. Und dafür ist mir das Thema zu wenig wirklich im weltweiten Bewusstsein. Und da ich ja drei Kinder habe und auch selbst den Anspruch habe, einen Beitrag zu leisten, dass die Welt eher besser als schlechter wird, möchte ich sowohl meinen eigenen ökologischen Fußabdruck ein bisschen verringern und auch den Impuls für andere geben, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und andererseits ist für mich, ehrlich gesagt, überhaupt kein Unterschied zwischen irgendeinem Haustier, und wir sind gerade in Deutschland eine große Nation von Haustierliebhabern, und ich finde, für mich besteht kein Unterschied zwischen einer Kuh und einem Schwein, das ja bewiesenermaßen ein Bewusstsein hat von ungefähr einem dreijährigen Kind, das Bezüge hat, das persönlich ist. Und deswegen möchte ich nicht, dass irgendeins von diesen empfindenden Wesen, die wir so lieb haben können, wenn sie bei uns zu Hause sind, dass die, nur weil es so entfernt scheint, dass wir die dann, ja, einfach weil wir halt Bock drauf haben und sagen, ich mag Fleisch so gerne und ich bin einer der größten Fleischliebhaber unter den Veganern geschmacklich, aber ich tue es halt einfach nicht. Es gibt genügend gute Alternativen, weil ich das nicht möchte, aus ethischen und diesen ökologischen Gründen.
Ja, und eigentlich freuen wir uns ja über glückliche Kühe auf der Wiese oder auch die freilaufenden Hühner und so. Das ist ja etwas, was wir auch gerne sehen, solche Bilder. Herr Groth, viele Zuschauer kennen Sie unter anderem aus den Fernsehserien Doctor's Diary, Großstadtrevier und vielen anderen Filmen. Gab es eigentlich so einen Schlüsselmoment, bei dem Sie gedacht haben, ja, ich will unbedingt Schauspieler werden?
Ich habe da öfter mal drüber nachgedacht, wo diese Initialzündung eigentlich war. Wahrscheinlich habe ich auch einen unerfüllten Wunsch meiner Mutter erfüllt, muss ich leider sagen. Ja. Die wollte das nämlich immer werden. Und ich war der Klassenclown, ich bin immer der, der nach vorne gegangen ist. Und irgendwie hat sich das schon so angekündigt. Ich glaube, dadurch hatte ich dann auch Bock rauszugehen und einen loszumachen. Und irgendwie vor Leute sich zu stellen. Ich glaube, es gibt halt an diesem Beruf, ich habe jetzt auch mit der Zeit immer mehr Berufe noch unterschiedliche mir erschlossen. Und ich merke, je älter ich werde, desto weniger brauche ich eigentlich diese Bühne. Und ich finde, das gibt da auch ein ungesundes Element in dem Ganzen. Ständig nach vorne gehen und ständig präsentieren. Und es gibt ein sehr gesundes Element, das ich sehr schön finde. Das ist einfach, alle Menschen in sich selbst entdecken zu können. Da wird es sehr humanistisch, weil ich als guter Schauspieler müsste ich ja eigentlich jeden spielen können. Und das Element finde ich ganz, ganz toll. Aber ich würde mich gar nicht mehr rein als Schauspieler sehen.
Wobei man könnte ja sagen, Sie haben ja schon Ihren Vater auch erwähnt, Konradin Groth, der ja über 20 Jahre lang Solotrompeter der Berliner Philharmoniker war und auch unter Herbert von Karajan oder Claudia Abbado. Und später war dann auch Professor für Trompete an der Uni der Künste in Berlin. Also Sie hätten ja auch diese Richtung einschlagen können, denn ich stelle mir vor, dass die Musik bei Ihnen zu Hause sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat.
Absolut. Also Musik spielt auch bis heute eine große Rolle. Ich liebe einfach Musik. Ich mache leider keine Musik. Also ich habe immer mal wieder ein Instrument angefangen und dann wieder gelassen und bin nie ganz dran geblieben. Und ich glaube, mir war immer sehr, sehr bewusst, was für eine Krone der musikalischen Schöpfung diese Berliner Philharmoniker sind und waren. Und ich glaube, es war richtig eine bewusste Entscheidung, dass ich mich in den Vergleich nicht begeben wollte. Ich kenne andere Philharmoniker-Söhne und Töchter, die das getan haben. Aber das ist nicht so leicht. Und irgendwie habe ich das, glaube ich, gespürt. Und ich glaube auch, dass Schauspiel mehr mein Ding war. Aber natürlich war insofern mein Weg auch ein bisschen vorgezeichnet, weil wir natürlich ganz viele künstlerisch ausgerichtete Leute bei uns hatten. Bei uns sind Maler und Sängerinnen und Sänger. Und solche Leute sind bei uns ganz viel ein- und ausgegangen. Und wir hatten immer viele Feste und so. Also das heißt, die Berührungspunkte, die waren deutlich.
Schön, es hört sich spannend an. Sie sind dann ins Fernsehen eingestiegen und waren dann oft so besetzt mit der Rolle charmanter, gut aussehender Frauenheld. Und es gab ja auch so zu Beginn ihrer Karriere diese Surfer-Serie, die Strandklicke, in der sie mitgespielt hatten, so der smarte Aussteiger. Dieses Image, was man dann so hat, eben als Frauenheld oder bester Schwiegersohn oder so, ist das Fluch oder dann doch Segen? Wie sehen Sie das so heute?
Also erstmal kann man ja sagen, ich habe 30 Jahre jetzt in diesem Beruf gut bestanden. Das möchte ich für mich erstmal anerkennen, und ob das jetzt in was für einem Rollenfach oder wie ich gesehen wurde oder so, das zwischenzeitlich habe ich natürlich damit gehadert, ja. Und das ist aber ein schmaler Grat, dass ich da überhaupt dran hadern kann, weil ich habe, wie gesagt, eine gute Karriere dadurch gehabt und wurde immer wieder gebucht. Ich habe mich auch immer wieder gewehrt, ne? Also keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel bisher einen Pilcher gemacht und habe 18 Drehbücher auf dem Tisch gehabt. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich möchte das nicht. Mhm. Und habe sehr spät auch dann das 16. Traumschiff-Buch, weil ich einfach dann dachte so, ja, okay, ich kann das jetzt gut gebrauchen, ich habe Bock, irgendwie mal wegzukommen. Die Route war schön vom Schiff. Und dann dachte ich, ja, mach's dir jetzt mal. Also das heißt, ich habe immer sehr versucht auszuwählen und habe mich auch ein bisschen gesträubt und gewehrt dagegen. Und ich habe auch viele Mörder dann gespielt. Bei Weißen See habe ich eine ganz tolle Rolle gehabt. Ich habe Alles auf Zucker, habe ich diesen merkwürdigen, stotternden Sohn von Henry Hübchen gespielt. Und es kamen immer wieder auch Sachen, wo ich andere Facetten und auch eine größere Bandbreite dann zeigen konnte. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und dass diese Wahrnehmung aber so ist, liegt, glaube ich, auch daran, ich habe halt eine gewisse Physis, für die kann ich nichts, auf die kann ich weder stolz sein, Noch habe ich irgendwas dafür getan, außer dass ich vielleicht ein bisschen Sport mache. Ja, immer noch. Und da kann ich dann eigentlich nur dankbar sein und sagen, ja, okay, cool, dass ich so lange so viel große Rollen und hauptsächlich Hauptrollen gespielt habe und so. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache.
Ja, und Sie haben es ja auch schon angedeutet. Sie sind ja jetzt nicht nur als Schauspieler unterwegs. Hörspiel machen Sie, Synchronsprecher machen Sie. Aber Sie führen auch Regie. Also da wechseln Sie die Seite. Was reizt Sie denn an der Arbeit hinter der Kamera?
Also ich bin ganz grundsätzlich, muss man sagen, Filmfreak. Und ich bin der Typ, der einen Kameramann anruft oder eine Einstellung in einem Film nicht versteht und ruft dann an und sage, ey, kannst du mir mal erklären, wie haben die denn das gemacht? Kennst du die Szene aus dem und dem Film? Und ich verstehe einfach nicht, wie sie es technisch gemacht haben. Kannst du mir mal erklären? Ich habe mal ein Praktikum beim Licht gemacht, weil es mich einfach wirklich interessiert, mich viel mit allen Gewerken unterhalten. Und für mich ist es einfach eine sehr umfassende Kunstform, die ganz viele Bereiche einbezieht. Also das heißt, eigentlich ist es wie, wenn man jetzt sagt, das Filmmaterial, das man sammelt, das muss man ja dann sozusagen formen im Schnitt. Dann ist es eigentlich wie eine Filmskulptur, die man da macht. Das heißt, es ist Skulpturarbeit. Musik spielt eine unglaublich große Rolle. Manche behaupten, 50% des Films entsteht durch die Musik. Es muss geschrieben werden. Das heißt, Autorenschaft ist ein Thema. Also das heißt, es gibt so viele Felder, die das berührt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und da ich ein Inhaltsfreak bin, finde ich, ist es auch noch etwas, womit man einen gesellschaftlichen Impuls setzen kann. Und das finde ich eben auch ganz toll.
Stichwort Musik, da sind wir schon gerade da bei unserem Musikwunsch, den wir unseren Gesprächsgästen immer gern erfüllen als kleines Dankeschön. Und Sie, Herr Groth, Sie haben gesagt, Sie möchten gerne Something Heavy von Jacob Collier hören. Warum diesen Stück?
Ich finde, es sind so schwere Zeiten. Also ich habe so das Gefühl, wir merken alle, irgendwie kippt das Wetter möglicherweise, ja. Wir haben Heißzeiten plötzlich, die wir nie hatten. Und wir sprechen auch schon wirklich wahnsinnig lange davon. Kriege, Verrücktheiten lassen wir Leuten durchgehen. Uns gehen möglicherweise hier und da Verhältnismäßigkeiten verloren. Also gerade wenn man nach Amerika guckt und wir uns Trump angucken und eigentlich schüttelt man dann nur den Kopf. Und wenn man es aber in Relation setzen würde und sich das in der deutschen Politik vorstellen würde, dann wäre das absolut irrwitzig absurd. Und dass da jetzt keiner mehr reagiert, sagt halt ganz viel über den Zustand der Welt aus. Und ich finde, da können wir alle ein bisschen mehr Leichtigkeit gebrauchen. Und das sagt halt dieser Song für mich.
Der Schauspieler Steffen Groth. Morgen Abend liest er um 19 Uhr im Rahmen des Festivals Rheinvokal im rheinland-pfälzischen Schloss Montabaur Texte über das pure Glück. Herr Groth, vielen Dank und viel Glück dafür.
Ja, vielen Dank.